Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Leute. Ich bin etwas aufgeregt, aber ich hoffe, dass die Aufregung jetzt langsam runtersteigt. Also ich bin 29 Jahre alt, studiere auf Bureau in dem theologischen Seminar im vierten Jahrgang. Das heißt, ich bin im letzten Jahr und ganz schön müde. Übrigens, von diesem Studium will wirklich ehrlich zu sagen, endlich mal weg und ins Dienst. Und ja, und ursprünglich komme ich aus Russland. David hat schon erwähnt, aus der östlichsten Grenze, also östlichste Gebiet von Russland. Das liegt in der Nähe von Japan. Ja, ich bin seit 5 Jahren in Deutschland und gekommen als OP-Mädchen. Ein Jahr als OP-Mädchen gearbeitet und ein Jahr FSJ gemacht und dann Gott hat mich nach zu Bureau geschickt. Ich bin schon gläubig gekommen. Ich habe mich mit 21 bekehrt in Russland in eine relativ freie Pfingstgemeinde. Und was soll ich noch erzählen? Ich bin seit 4 Monaten verheiratet und mein Mann kommt aus der Ukraine. Der ist heute nicht da, weil er krank ist. Und das ist so kurz über mich. Und ich möchte heute über ein Thema predigen, was nicht so angenehm ist, was man nicht so gerne hört. Und vielleicht passt das auch zu dem, was der Bruder gesagt hat, der Psalm gelesen hat. Also da ging es darum, wer auf dem Berg Gottes leben kann, der keine Götzendienste macht und so weiter, der wirklich Gottes Gegenwart sucht und Gott wirklich in seine Gegenwart gehen möchte. Und mein Thema heißt zerreißt eure Herzen. Nicht, dass ihr so wirklich wörtlich das nehmt, sondern das ist symbolisch. Und ich möchte heute sehr viel aus der Bibel lesen, und zwar aus dem Alten Testament. Dieses Thema ist so nicht so angenehm für viele Menschen und sogar für uns Gläubigen. Wir hören nicht so gerne über die Buße, über die Ruhe. Uns ist so eher angenehm, dass Gott uns liebt und er liebt uns natürlich. Und hören, dass er uns vergibt und dass es alles so gut läuft, weil Gott uns liebt. Wir sind so eher egoistisch geprägt. Wir denken mehr über sich selbst. Wir wollen, dass es uns, mir, mich, meiner gut tut. Und wir wollen öfter die Verantwortung für unsere Fehlverhalten und über unser schlechtes Denken nicht übernehmen. Und öfter sind wir nicht bereit, auch die Konsequenzen zu tragen davon, was wir nicht so gut gemacht haben. Als ich diese Predigt vorbereitete, ging es mir nicht so gut und mir ging es davor auch nicht so super und davor eigentlich. Es gab unterschiedliche Gründe, Familienschwierigkeiten, Studiumsdruck, ich habe sehr viele Pflichten, Arbeit und alles druckt auf mich und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin voll Schmerzen und Verletzungen und ich habe so wenig Zeit mit dir, letzte Zeit verbracht. Ich bin leer, ich kann nichts geben. Was kann ich den Menschen Geistliches geben, wenn ich selber vor nichts stehe? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, ob es bei euch anders ist. Da bist du so, da bin ich so überfordert mit so vielen Pflichten, da musst du das und jenes machen, das und jenes erledigen und alle wollen was von dir und du bist weiter und weiter von Gott und ich dachte mir, was werde ich Menschen sagen? Was werde ich den Leuten jetzt mitbringen? Ich habe nur an mich gedacht, dass es mir nur gut geht und da habe ich gebetet und habe ich geweint und habe ich Gott gefragt, Gott, sag mir, was soll ich machen? Was soll ich tun in meine Probleme? Was soll ich, wie soll ich aus dieser schwierigen Situation, welche Ausweg soll ich nehmen? Da hat mir Gott mehrere Bibelstellen gezeigt und als ich in der Bibel so las, je mehr ich diese Worte las, desto mehr ich Antwort für mich persönlich gefunden habe, aber je mehr ich las, desto mehr dachte ich, das ist super Predigt. Das gilt nicht nur für mich. Diese Worte sind nicht nur für mich, das spricht auch anderen Menschen an. Ja, und das möchte ich mit euch jetzt anzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibel mit euch tragt. Genau, lasst uns mal das Buch Joel aufschlagen. Wir werden heute sehr viel daraus lesen. Und jetzt möchte ich, bevor wir anfangen zu lesen, den Theologen oder Bibelschülern sofort sagen, ich werde heute nicht so exegetisch arbeiten und eher allegorisch auslegen, weil Gott hat mir auch alles allegorisch ausgelegt. Und ja, das mache ich bewusst. Dieses Wort ist dran. Ich weiß, dass es wichtig ist. Und ich lese jetzt aus der Elberfelder Übersetzung, Joel 1, Vers 2. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Was ist da geschehen? Was ist so, warum ruft der Prophet so voller Schmerzen? Das Land wurde von Feinden überführt. Es ist so heftig, dass es nicht mehr kein Essen gab, kein Trinken gab, völlige Verwüstung. Das Land ist so in eine Situation gelandet, das war Gericht Gottes über das Land. Wir lesen weiter im Vers 4, was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß die Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Das ist so ein Symbol, das ist so eine bildhafte Sprache über wirklich völlige Verwüstung, wirklich Probleme bis zum geht nicht mehr. Das Land wurde überführt mit den Feinden, mit dem Hungersnot. Und lasst uns ein bisschen vorstellen, was in dieser Situation entstand. Der Prophet spricht über eine unbekannte Zeit. Und zwar, also da kann man nicht so genau sagen, wann ist sowas passierte. Und diese Prophetie ist eher so Endzeitprophetie, was in der Endzeit geschieht. Und Endzeit, wir leben alle eigentlich, wir leben schon seit 2000 Jahren in Endzeit. Und das gilt auch für uns. Und ich möchte, dass wir diese Situation ein bisschen auf uns, auf unsere Leben hineinnehmen und ein bisschen vorstellen, wie war das, also wie ist es in dieser Situation, in dem Buch gewesen und was können wir daraus lernen? Das Land ist in der Bedrohung. Die Bewohner sind in Panik, in der Not, in Hunger, in der Verwüstung. Die schrecklichen Feinde nähern sich. Und nicht nur die materielle Not sind vorhanden oder äußere, es geht um Geistliches. Wir lesen weiter im Vers 1,9. Speiseopfer und Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauern die Priester, die Diener des Herrn. Das geistliche Leben wurde auch zerstört. Es ist kein normaler Gottesdienst da. Wir müssen uns so vorstellen, im Tempel gab es immer, jede zwei Tage dieser Speise- und Trankopfer. Und es ist nicht mehr vorhanden. Es gibt wirklich nichts zum Essen und nichts zum Gott zu bringen. Und wie ihr wisst, für die Israeliten damaliger Zeit ist es fast unmöglich, wenn die Leute nichts Gott bringen können, da können sie nicht in seine Gegenwart reinzukommen. Dieses Opfergeben war so wie ein Reinkommen in die Gegenwart Gottes. Und wir müssen diese Situation so betrachten, dass es in dieser Zeit Gericht entstand in dem Land, und dieses Gericht ist wegen der Sünden des Volkes entstanden. Was können wir daraus lernen? Was spricht mich an? Wie spricht dieser Text mich an? Diese Feinde, die sich nähern und alles zerstören wollen. Wer oder was sind sie in meinem Leben? Lass uns das als ein Symbol nehmen. Wer sind diese Feinde für mich und für dich? Wer will mein Leben in die Verwüstung bringen? Wer will mein Leben zerstören? Lass uns ein bisschen nachdenken. Diese Feinde sind vielleicht nicht irgendwelche böse Menschen, die dich töten wollen. Oder, keine Ahnung, dein Chef oder so. Ich glaube, dass müssen wir ein bisschen tiefer schauen. Und im allerersten sehe ich diese Feinde in satanischen Angriffen. Das ist der allererste Feind, der uns zerstören will, der unser Leben kaputt machen will. Und der ist immer dabei, das zu machen zu wollen. Aber er ist nicht immer schuld in unseren Problemen. Er ist nicht immer schuld, und ich möchte, dass wir ein bisschen nachdenken über uns. Was habe ich letzte Zeit nicht so wirklich gut gemacht? Was habe ich, vielleicht habe ich böse Gedanken oder falsche Gedanken über meinen Nachbarn? Oder vielleicht sind diese Feinde, die dein Leben Dankeschön. Ich weiß, ich kenne deine Situation nicht. Ich kenne nur meine Situation. Und ich kann über mich sagen, was mich von Gott abhält, was mich von Gott trennen kann. Vielleicht sollst du ein bisschen darüber nachdenken, ob du nicht zu viel im Internet sitzt oder zu viel Fernseher guckst, oder was dein Leben, was deine Seele Schaden bringt. Was raubt deine Zeit, diese Zeit, die du mit Gott verbringen konntest? Was bedrückt dich? Wovor hast du Angst? Vielleicht siehst du gerade keinen Ausweg in deine Not, in deine Situation, finanzielle Probleme oder Familienschwierigkeiten oder Kinder, keine Ahnung, was dich von Gott abhält. Vielleicht hast du so viel vergeben, dass du nicht mehr kannst, dass du gesagt hast, Gott, ich kann nicht mehr vergeben. Ich schaff das nicht mehr. Vielleicht hast du zu viel Last auf dich genommen, zu viel Verpflichtungen. Vielleicht hast du von sich selbst so viel gehalten, dass du dachtest, ich schaff das alles, ich pack das. Und mittlerweile verstehst du, ja, ich kann nicht mehr. Ich bin in der letzten Kraft. Ich bin erschöpft. Ich bin müde. Ich weiß nicht, welche Feinde sind, können in deinem Leben sein. Vielleicht dein Egoismus oder Selbstmitleid oder Gleichgültigkeit, Faulheit, was dich von Gott abhält. Ja, du sollst einfach selber erkennen, was für ein Fehlverhalten dich von Gott abhält. Und ich möchte das mit richtigen Namen nehmen. Das ist Sünde. Sünde ist das, was dich von Gott trennt. Und das muss nicht unbedingt Lüge oder sein oder denken, ich bringe den um. Das kann schlichtesten Sachen sein. Keine Ahnung, Esssucht oder zu viel schlafen oder zu wenig schlafen oder zu wenig Zeit mit deiner Familie. Sünde ist das, wenn du bewusst oder unbewusst etwas tust, ohne Gott nachzufragen. Wenn du etwas machst ohne seine Führung, ohne seine Hilfe, ohne Liebe im Herzen. Lass uns weiterlesen. Im Vers 14. Heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eure Gottes, und schreit zum Herr um Hilfe. Und dann weiter lesen wir im Kapitel 2, Kapitel 2, Vers 12. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Den Vers 15. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Stellt euch vor, der Prophet ruft zum Buße. Das ist nicht so, ach komm, lass uns mal ganz kurz, ja, so im Gebet sagen, ja, ich habe so falsch gehalten, ja, ich gebe zu. Das ist wirklich ein richtiges richtige Umkehr. Das ist wirklich ein so, ja, dieses Bild, zerreißt eure Herz. Das ist, stellt euch vor, die Israeliten, die haben früher ihre Kleider zerreißt, wenn es alles also schlecht ging, ne? Und sie haben Buße getan. Das war so ein äußeres Zeichen. Und der Prophet sagt, ich brauche eure Kleider nicht, dass ihr eure Kleider zerreißt. Ich möchte, dass ihr eure Herzen zerreißt. Guckt und schaut auf in eure Herzen und überlegt, was habt ihr falsch gemacht? Was hat dich und mich von Gott abgehalten? Der Herr braucht deine innere tiefe Reue, diese Buße. Er braucht deine Leistung nicht. Er braucht vielleicht sogar deine guten Taten nicht. Er braucht dein Herz. Er braucht dein aufrichtiges Herz. Und wenn du immer wieder irgendwelche Leistung geschaffen hast und du kannst nicht mehr, da möchte ich dir sagen, da der Prophet sagt zu dir, kehre zu Gott. Nimm seine Hilfe zum Anspruch an. Komm zu ihm, zu seiner Gegenwart. Hol von ihm diese Liebe, volle Liebe. Er möchte, dass du wirklich mit deinem ganzen Herzen bereust, alles, was du ohne ihn getan hast, alles, was du ohne seine Liebe in deinem Herzen getan hast. Und es ist nie zu spät, etwas zu bekennen, was dich von deinem Gott trennte, dein Stolz oder Unvergebung, bevor die Verwüstung in dein Leben hineinkommt, bevor du geistlich oder seelisch kaputt gehst, gebe zu, dass du einfach vielleicht zu faul warst, mit Gott Zeit zu verbringen, oder ja, oder andersrum, zu viel zu tun hattest, dass du keine Zeit mit Gott hattest, bevor in dein Land die Feinde hereinmarschieren, bevor die Sünde deine Seele ganz kaputt macht, bevor du selbst mit deiner Sünde oder mit deinem Fehlverhalten deine Familie kaputt machst, Beziehungen zerstörst, kehre zu Gott um, sage ihm, sprich aus. Und du sollst einfach erkennen, du sollst einfach nachzudenken, was genau dich von Gott trennt. Sei es deine Arbeit oder Internet oder Geldgier oder Selbstzufriedenheit oder Selbstmitleid. Frage dich selbst, wann hast du wirklich eine gute Zeit mit deiner Familie verbracht? Wann hast du vielleicht deine ältere Eltern besucht? Wann hast du ein tieferes, gutes Gespräch mit deiner Tochter und mit deinem Sohn gehabt? Und ganz, ganz wichtig, frag dich selbst, wann war deine letzte reale Begegnung mit Gott? Vielleicht bist du schon so weit von ihm, dass du es vergessen hast, wie wunderbar mit ihm zu sein. Wie wunderbar seine Gegenwart und seine Berührung ist. Frag dich, kehre zu ihm um, zerreiße dein Herz und tue Buße. Er wartet auf dich. Ja, nach Buße kommt weiterer Text. Joel 2, 18. Und der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen, siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt, und ich will euch nicht mehr die Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern. Ich sende euch Korn, Most und Öl, das ist das Segen, das ist die Vergebung, das ist die Annahme. Es steht geschrieben, er hatte Mitleid mit seinem Volk. Der Herr wird seinen Zorn vorübergehen lassen. Die Strafe wird gelöscht. Die Feinde werden vernichtet werden. Jetzt sind wir ganz schön drin in unserer Situation und nachdenken. Ja, wenn du und ich, wenn wir mit ganzem Herzen zu Gott umkehren und Buße tun, dann wird Gott sein Angesicht zu uns wenden, dann wird er seinen Segen über uns fließen lassen, dann wird die Strafe gelöscht werden und die Feinde werden wegkehren. Die werden weggehen von deinem Land, die werden weggehen von deiner Seele, von deiner Familie, von deiner zerstörte, kaputte Seele. Er wird sich hüten vor satanischen Angreifen, von bösen Menschen. Und er wird diese Mauern, die du selbst mit deinen, ja, Fehlverhalten oder Lügen, alle diese Mauern wird er zerstören. Aber das ist deine Verantwortung, das ist deine Aufgabe, zu Gott zu kommen und um Buße zu tun. Der Herr gibt Korn, Most und Öl. Er wird für dich versorgen. Nicht nur die materielle Güte, sondern sein ganzes Segen lässt er über dich fließen. Er gibt dir innere Ruhe, Frieden, Liebe, Freude im Leben und die Wiederherstellung der Beziehung. Im Vers 21 steht, fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getröst. Denn der Herr kann auch Gewaltiges tun. Der Herr kann Gewaltiges tun. Vielleicht denkst du, meine Situation, mein Mann kann kein ändern. Mich kann sogar Gott nicht ändern. Aber Gott kann Gewaltiges tun. Gott kann Gewaltiges tun. Vielleicht glauben wir so ganz, ganz bisschen, ganz wenig. Der Prophet ruft zum Jubel und Freude im Land. Er sagt, Gott gibt dir Trost. Und du sollst dich freuen, weil Gott möchte dich trösten. Und ja, wir wollen alle Freude erleben. Wir wollen dieses innere Ruhe erleben. Gott gibt dir das, wenn du umkehrst, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du Buße tust. Und dann erlebst du die Freude der Erleichterung, die Freude der Erlösung, die Freude deines Herzens wegen der Befreiung von der Sünde. Und wir haben heute über Jesus gesagt, heute ist der erste Advent. Er hat schon sehr viel für uns getan. Er hat eigentlich alles für uns getan. Und nur unsere Aufgabe, nur unsere Verantwortung ist daran, dass wir zu ihm wiederkehren, dass wir zu ihm wiederkommen. Er ist groß, dies zu tun, dein Leben zu verändern, deine Situation zu wiederherstellen. Gib ihm deine Last, diese Last der Sünde, diese schwere Last der Sünde. Wie bedrückt dich das? Dann kommt die Freude. Im Vers 22 lesen wir wieder, fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn es grünen die Weideplätze der Steppe. Denn der Baum trägt seine Frucht, der Feigenbaum und der Weinstock geben ihren Ertrag. Sogar die Tiere werden gesegnet in dem Land. Was bedeutet das für uns? Ja, dein Hund wird gesegnet oder deine Katze. Nein, natürlich sie werden auch gesegnet. Ich glaube, das ist ein bisschen anders hier zu deuten, müssen das anders sehen. Diese Tiere, die haben keine Sünde begangen. Das haben die Menschen gemacht. Dieser Gericht war über die Menschen. Aber die Tiere haben auch gelitten. Und sie haben auch nichts zum Essen bekommen. Und jetzt sagt Gott, ich wende mich wieder zu euch an und sogar eure Tieren bekommen was zum Fressen. Das heißt, dieser Segen verbreitet nicht nur auf dich persönlich, sondern auf deine Umgebung, auf deine Familie, auf deine Familienangehörigen, auf deine Arbeitskollegen, auf deine Schulkameraden. All die, die dich umkreisen, die werden auch diesen Segen erleben. Und sie werden auch diese Erlösung und diese Freude der Erlösung erkennen. Nur wenn du diese Buße tust, nur wenn du Dinge in Ordnung bringst, die nicht in Ordnung in deinem Leben sind. Das ist deine Aufgabe. Und weiter lesen wir Vers 23. Und ihr Söhne Zions, das sind wir. Wir sind Kinder Gottes. Und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch im Herrn, eurem Gott. Denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen herabkommen. Frühregen und Spätregen wie früher. Frühregen und Spätregen, die Israeliten wissen, was das bedeutet. Ohne Regen gab's nichts. Dieses Regen war wirklich dieser Grund, das Essen entstand, diese Ernte. Dieses Regen war lebenswichtig. Und Gott sagt, ich gebe euch diese Regen wie früher. Was heißt diese wie früher? Diese wie früher, wie damals, als der Frieden im Lande war. Damals, als ihr zum Gott kamen und um seine Hilfe baten. Damals, als ihr seine Gegenwart suchten. Früher. Was bedeutet das für uns? Ja, wir sollen einfach diese intime, nahe Beziehung mit Gott wieder herstellen. Vielleicht hast du wirklich schon vergessen, was das heißt, diese tiefe, fröhliche, intime Begegnung mit Gott zu haben. Oder hattest du sowas nie erlebt? Vielleicht bist du in die Hektik geraten und du bist total durcheinander. Aber Gott möchte dir diese Freude geben, diese Jubel, dieses Früh- und Spätregen in seine Zeiten, dieses Segen, dieses, ja, diese innere Ruhe, Liebe, Freude. Du sollst einfach zu Jesus kommen und deine Last, all deine Sünden bei ihm ablegen. Und was kommt weiter? Kommt etwas Wunderbares. Vers 25 spricht, und ich werde euch, Gott sagt, ich werde euch die Jahre erstatten, die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großer Herr, dass ich, und auch mein großer Herr, dass ich gegen euch gesandt habe. Ich werde euch alle Jahre erstatten. Er wird alles erstatten. All die Jahre, die du selbst von dir geklaut hast, oder die Monate, oder die Minuten, die vielleicht zu viel gearbeitet oder zu viel in dich selbst investierst. Aber Gott will das dir wieder erstatten, wenn du zu ihm umkehrst. Er will wieder deine Familie wiederherstellen. Er will wieder Erfolg geben bei der Arbeit oder in der Schule. Er will alles wiederherstellen, all die Jahre, die du vielleicht ja selber von dir selbst geklaut hast. Er ist mächtig. Ich komme zum Schluss und lass uns mal der Kapitel 3, Vers 1 lesen. Da steht etwas wirklich Wunderbares, was danach kommt. Was kommt nach dieser Ruhe und Buße ins Land. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben und eure junge Männer werden Gesichter sehen. Ist das nicht wunderbar? Gott wird seinen Geist ausgießen. Das ist das Allerwichtigste. Das ist das Beste, was wir erleben können. Aber nur dann, wenn die völlige Ruhe und Reinigung von den Sünden kommt, von dir. Und dann kommt die Erlösung von Gott. Dann kommt die geistliche Aufbruch. Nur dann, wenn du persönlich diese Freude der Befreiung von der Sünde erlebst. Nur dann, wenn du von diesen Feinden befreit bist. Wenn du Gott deine Sünde bekennst. Alles, was weswegen deine Seele leidet, deine Familie oder deine Kinder, alles wird weg. Und dann kommt geistliches Umbruch. Aber ganz wichtig, ich möchte, dass ihr versteht, ganz wichtig, nur dann, wenn du persönlich dein Leben in Ordnung bringst, wenn du persönlich diese Umkehr zum Gott wiederfindest, dann kommt dieses geistliche Umbruch. Wisst ihr, wir in der Gemeinde oder ja, wir suchen immer nach geistliche Dinge, wir sehnen danach, ja, Wunderzeichen sehen, Erweckung in der Gemeinde, Erweckung in Deutschland, das ist echt gut, das ist super und wunderbar. Das ist wirklich gute Gedanken. Und ich sehne mich auch danach. Ich möchte auch, dass in meinem Leben geistlich und in meinem Dienst geistlich alles gut läuft. Aber das wird nicht geschehen, solange ich persönlich meine Ruhe zum Gott nicht bringe, meine Buße nicht tue. Zuerst muss dein Leben, deine Seele in Ordnung gebracht werden. Ja, das ist deine Verantwortung, um dein Herz zu hüten, dein Herz zu bewahren. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Mit deiner Buße zerstörst du all die Mauer, all die Hindernisse, die dich von Gott trennen. Und dein himmlischer Vater will dich trösten. Er will dich aufnehmen. Er will dein Herz heilen, deine Verletzungen, deine, ja, all diese Schwierigkeiten, die du hast. Er will deine Last abnehmen. Ja, das fängt wirklich bei dir an. Du sollst deine Seele erleichtern. Öffne alles, alles Himmlisches, öffne alles, alles Heimliches dem Herrn. Und dann wird der Feind, der wichtigste, unser Feind, der wird auch zurückkehren. Der Satan wird auch keine Macht haben, wenn du deine Sünde bekehrst. Das war auch ganz wichtig für mich persönlich. Ja, ich lade dich einfach ein, um nachzudenken und eine Entscheidung zu treffen. Weil Gott braucht dein aufrichtiges Herz. Er braucht eine ehrliche, aufrichtige, reine Beziehung mit dir. Er will diese Beziehung mit dir, aber nicht, keine Heuchelei. Er will nicht, dass du deine Kleider zerreißt und dann weitermachst, das, was du früher getan hast. Er will wirklich, dass du dein Herz zerreißt, dass du wirklich Reue bringst. In dem Vers 5, Kapitel 3 steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Jeder, hört mal, jeder wird gerettet werden, der den Namen des Herrn anruft. Das heißt, wir sollen seinen Namen anrufen, wir sollen zu ihm kehren. Suche sein Angesicht jeden Tag. Komm zu ihm. Traue ihm deine Situation zu. Öffne ihm all deine Ängste und Zweifel. Öffne dein Herz vor ihm und spreche alles aus, was sich über die Jahre oder Jahrzehnte stapelte. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein. Der Berg Zion ist ein Symbol der Gegenwart Gottes. Nur da, wo Gegenwart Gottes ist, wird Errettung sein. Das heißt, nur in der Gegenwart Gottes findest du deine Ruhe, findest du Errettung, findest du Erlösung, findest du Erleichterung. Nur in der Gegenwart Gottes. Suche ihn jeden Tag. Ich möchte einfach, dass wir vielleicht jetzt Augen schließen und ein bisschen nachdenken. Kann jemand von Lobpreisgruppe ein bisschen Musik spielen? Und einfach überlegen. Ich weiß, Gott hat schon zu einigen gesprochen und ja, wir haben schon erkannt, was wir falsch machen. Jeder hat was. Und ich möchte einfach, dass du, ja, dass du wirklich eine Entscheidung triffst, tief in deinem Herzen. Es muss nicht unbedingt, dass du jetzt öffentlich das machst vor der ganzen Gemeinde, deine Sünden bekennst oder erzählst, was du falsch gemacht hast. Das ist nicht nötig. Aber ganz wichtig, dass du eine Entscheidung triffst, dass du diese Sünde, Fehlverhalten, dass du das ändern möchtest, dass du das bekennen willst. Ganz wichtig, dass du die Entscheidung triffst in deinem Herzen. Und wenn du deine Entscheidung, wenn du diese Entscheidung getroffen hast in deinem Herzen, dann komm spät oder früh zu dem Ältesten oder zu jemandem, dem du ja vertraust und sag ihm das aus, sprich das aus. Das ist ganz wichtig, dass du das aussprichst. Das wird deine Seele leichter machen. Das wird wirklich alle Mauern zerstören. Aber ich möchte dich einfach einladen. Ja, entscheide dich für Jesus. Entscheide dich für, ja, für Wiederkehr, für Zurückkehr zum Herrn.